In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf die zollpolitischen Kapriolen in Amerika und die damit verbundenen Auswirkungen auf die relevanten Anlageklassen. Darüber hinaus geben wir eine Einschätzung bzw. Handlungsempfehlung für diese unsichere Zeit.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Marco Sottrup
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und wir haben heute, André, den 8. April und schauen auf wirklich bewegte Tage zurück. Eine Menge los gewesen an den Börsen. Aus dem Grunde haben wir uns dazu entschieden, heute auch mal im leicht veränderten Format aufzutreten und gerade dann Fokus zu richten auf das, was ist eigentlich passiert in den letzten Tagen und wie sollte man sich in dieser Situation dann eben auch verhalten. Also ja, hohe Volatilität ausgelöst durch Donald Trump, durch die Handelszölle. Sie werden es mitbekommen haben, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, und das soll eben der Fahrplan dann auch für heute sein. Also wir blicken einmal drauf, was ist eigentlich genau passiert, schauen uns auch etwas die Details an, würden dann mal den Blick darauf werfen, wie haben die Börsen reagiert, die Aktienmärkte, wie hat Gold reagiert, der Bitcoin und so weiter, und würden dann im letzten Step einmal schauen, ja, wie sollten Sie sich jetzt als Anleger dann eben auch in dieser Phase verhalten. Und ja, so würden wir gerne dann starten, André. Ich spiele den Ball an dich rüber. Was ist eigentlich passiert in den letzten Tagen?
Du hast ja gerade schon gesagt, was ist eigentlich passiert? Also eigentlich kam es ja mit Ankündigungen. Donald Trump, der hat sein Wahlkampfversprechen umgesetzt. Er hat ja für den vergangenen Mittwoch den Tag der Befreiung angekündigt.
Liberation Day,
genau. Da geht es ja darum, wie er sagt, faire Handelsbedingungen herzustellen, hat Zölle, wie eigentlich in seiner ersten Amtszeit auch schon, als adäquates Mittel propagiert, um dort diese Handelsbedingungen herzustellen. Und das war im Vorfeld, glaube ich, schon ein bisschen kritisch zu sehen. Also die Märkte haben schon so ein bisschen reagiert, ne? Bei Donald Trump weiß man nicht genau, was kommt, wie hoch die Zölle ausfallen. Und naja, dann ging es im Grunde los, dass er dann Basiszölle in Höhe von 10% eigentlich für alle Einfuhren in den USA festgelegt hat. Darüber hinaus dann auch individuelle Zollsätze, die Mitte dieser Woche starten sollen, für die EU beispielsweise 20%. Japan ist dabei mit 24%, China mit 34%.
Und das ist, glaube ich, auch das, was die Märkte dann so richtig hart getroffen haben. Man hat es gesehen letzte Woche, wo diese 10% erst angekündigt wurden, nachbörslich. Ja. Die Märkte erstmal relativ erleichtert, nach dem Motto nur 10%. Und dann kam ja diese Tafel mit diesen Zusatzzöllen, die wahrscheinlich auch jeder in den Nachrichten gesehen hat. Du hattest gerade die Sätze schon mal genannt.
Ja.
Und da hat man gesehen, in dem Moment, wie die Börsen auch absolut nach unten gerauscht sind.
Genau, also da war auch vorher schon eine gewisse Unsicherheit, ne? Wie hoch fällt es aus? Bestimmt auch so eine Konsensmeinung, dass es nicht so schlimm ausfällt, wie es gerade dann von ihm präsentiert wurde. Und dann ist natürlich die Erwartungshaltung relativ naheliegend, dass es dann zu einem Handelskonflikt kommt. Haben wir ja auch gesehen, die Chinesen haben direkt reagiert, haben direkt Gegenzölle.
34%.
34%.
In gleicher Höhe quasi, wie das Amerika Richtung China gespielt hat.
Ja. Und das ist natürlich das, was der Markt nicht möchte, dass wir dort aufgrund dieser Handelszölle, aufgrund dieser Beschränkungen dort einen eingeschränkten Welthandel bekommen. Und darauf reagiert der Kapitalmarkt natürlich sehr sensibel. Und das ist das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ne, Marco?
Das ist sicherlich auch so, dass die große Frage für die nächsten Tage und Wochen, was passiert jetzt genau? Also man sieht, die Länder verhalten sich sehr unterschiedlich. China Gegenzölle, haben mal die harte Keule direkt rausgeholt. Auf der anderen Seite Japan signalisiert absolute Gesprächsbereitschaft. Die EU tritt auch erstmal gemäßigt auf, droht mit Gegenzöllen, sagt aber gleichzeitig auf Industriegüter, zum Beispiel komplett vielleicht gegenseitig auf Zölle verzichten zu wollen. Also schon ausgestreckte Hand dann auch. sehr, sehr dynamische Situation. Auf das, was China macht, Gegenzölle, hat Trump jetzt gestern wiederum reagiert und sagt, ja, ihr habt bis Dienstag Zeit, also heute quasi im Laufe des Tages, diese 34% Gegenzoll wieder zurückzunehmen. Sonst werden seitens den USA weitere 50% draufgekommen.
Ja, dann liegen wir aber 100 schon. Ne? Also genau. Das ist ja quasi ein Erliegen der Handelsbeziehung. Ja. Ne?
Das ist natürlich das, was die Kapitalmärkte überhaupt nicht möchten, dass wir in so eine Zollspirale kommen, wo man sich da gegenseitig hochschaukelt. Also diese beiden Wege sind es wahrscheinlich. Gibt es den Deal, was Trump oder wofür Trump ja oftmals dann steht, könnte dann gleichbedeutend sein, schnelle Gegenbewegung auch an den Börsen. Aber man darf da nicht die Augen verschließen, wenn es zu diesem Zollkonflikt kommen sollte. Dann werden wir sicherlich auch in den nächsten Tagen und Wochen sehr, sehr hohe Volatilität sehen an den Märkten.
Ja.
Unsere Einschätzung.
Ganz genau. Ja, und wir hatten zwar in der letzten Woche auch so ein paar volkswirtschaftliche Daten. Es gab Inflationsdaten aus dem Euroraum. Zweiter Rückgang in Folge, 2,2%. Wir hatten relativ robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten. Ja. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg um 228.000 und damit deutlich über dem Prognosewert von 135.000. Aber das interessiert im Moment keinen. Also da ist das Thema Zölle
überstrahlt alles.
Schon wirklich dominierend. Ne? Auch so unternehmerische Zahlen. Kia Gen hat ganz gute Zahlen vorgelegt, Prognose angehoben. Lieber Strauß hat gestern, glaube ich, nochmal Zahlen vorgelegt. Höheren Gewinn, höhere EBIT-Marge.
Gute Ergebnisse erstmal präsentiert. Ja. Die Aktie steigt heute auch um 10%, ist trotzdem auf monatlich 10% im Minus. Also man sieht auch vorher auch verloren. Mhm. Und was sicherlich interessant ist, und das ist wahrscheinlich auch wegweisend für die Berichtssaison, dass es Levi Strauss einfach unheimlich schwerfällt, jetzt einen Ausblick zu geben, was ist im nächsten Quartal zu erwarten oder in diesem Jahr, weil er natürlich super viel von den Zöllen dann abhängt. Ja. Und das wird wahrscheinlich den anderen Unternehmen ähnlich gehen. Also ich nehme einmal jetzt eine Apple. Ist eines der Unternehmen, was mit am meisten verloren hat von den großen Unternehmen im amerikanischen Bereich. Wenn man einfach sieht, 90% der Technologie, vor allem der iPhones, werden in China gefertigt, also von den Zöllen voll betroffen. Und das hat zur Folge, dass ein iPhone wahrscheinlich irgendwo zwischen $300 und $400 teurer werden könnte. Das ist natürlich dann die Frage, wie geht Apple damit um? Erhöht es die Preise, dann trifft es den Konsumenten komplett, die Nachfrage geht zurück, nimmt es die $300 zum Teil in die eigenen Bücher, dann sinkt die Marge. Also man sieht für die Unternehmen auch in, oder vielleicht auch vor allem in den USA schlecht, aber auch für den Konsumenten in den USA, natürlich hier in Europa auch, weil die Preise steigen werden. Mhm. Inflation wird vermutlich gerade in den USA wieder anziehen. Mhm. Also das soweit, vielleicht mal kurz zusammengefasst, was ist eigentlich passiert. Natürlich schon, wie gesagt, eine sehr, sehr dynamische Situation, kann übermorgen auch schon wieder anders aussehen. Wir bleiben dann natürlich am Ball für Sie.
Ja, und ich glaube, da muss man im Moment auch wirklich auf Sicht fahren. Da ist ja wirklich stündlich quasi wieder was Neues möglich, dass neue Meldungen kommen, die dann die Märkte letztendlich dann auch beeinflussen werden. Ne?
So ist es, ja. Wir haben mal zusammengetragen, was ist jetzt an den Börsen passiert. Wir haben die Kapitalmärkte reagiert auf das, André, was du gerade beschrieben hast und blicken auf eine wirklich unschöne Woche zurück und das hat sich am gestrigen Montag fortgesetzt. Also mal die Ergebnisse letzte Woche inklusive dem gestrigen Montag. Der DAX minus 11%, S&P 500, Nasdaq, also USA, im US-Dollar gemessen minus 10% knapp, in Euro gemessen noch deutlich höhere Verluste, weil der Dollar hat gleichzeitig auch relativ stark verloren in den letzten Tagen. Eigentlich ungewöhnlich, weil in Krisenszenarien der Dollar als sicherer Hafen oftmals gesucht ist. Diesmal ist es nicht so gewesen. Also da sieht man schon aus meiner Sicht einen gewissen Vertrauensverlust Richtung USA, dass der Dollar dann doch eher abverkauft wurde und gegenüber Euro, Schweizer Franken oder auch Yen verloren hat. Ja. Gold, in diesem Szenario eigentlich würde man sagen, müsste nach oben laufen. Hat es jetzt in der letzten Woche nicht getan, minus 2,5%, also deutlich weniger verloren als die Aktienmärkte. Man sieht das immer wieder in diesen Panikphasen, dass einfach Assets, die in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelaufen sind, dann verkauft werden, um Gewinne zu machen, um irgendwo Positionen auch glatt zu stellen. Das ist im Gold wahrscheinlich passiert, also dieser berühmte Margin Call, der da auch mit reinspielt. Wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen könnte man sehen, dass Gold sich ist jetzt heute Morgen auch so wieder erholt, weil dieses Szenario, einer Rezession, steigender Inflation, welches ja durchaus gespielt wird, ist eigentlich für Gold natürlich ein perfektes Umfeld, auch sinkende Zinsen, die dann Gold eher gut tun sollten. Minus 5,6% im Bitcoin, also auch da sieht man gleiche Richtung, wie die Aktienmärkte dann eben auch gelaufen.
Wobei mich das ja schon echt überrascht hat, dass der Bitcoin nicht stärker abgegeben hat. Ja,
stimmt,
kann man so sehen. Als Hochrisiko-Asset hätte ich da deutlich mehr erwartet.
Hast du recht, ja.
Dafür fand ich diese minus 5 schon echt stabil.
Ja, vielleicht dann doch so ein bisschen als vermeintlich sicherer Hafen angesteuert. Ja, aber ist richtig. Mhm. Ja. In der Vergangenheit war es oft so, dass die Kryptos dann noch stärker verloren haben. In der zweiten Reihe, glaube ich, die haben auch etwas mehr verloren. Mhm. Aber Bitcoin, hast du recht, hält sich dann in dem Kontext noch relativ stabil. Auf Jahressicht, da gehen die Zahlen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, die letzten Wochen deutlich auseinander. Ein DAX noch plus minus null. Also da ist, wenn man jetzt vom Jahresbeginn mal schaut, gar nicht viel passiert. Wir stehen aktuell bei 20.000 Punkten im DAX. Zum Jahresende waren wir knapp unter 20.000 Punkten. In den USA sieht das anders aus. S&P 500 minus 14%, minus 17% im Nasdaq. Und Gold ist trotz der schwächeren letzten Tage immer noch bei plus 15%. Also da sieht man, dass Gold in diesem in dieser Gesamtgemenge schon sehr, sehr gefragt ist. Im Bitcoin auf Jahressicht auch minus 16%. Also da insgesamt auch verloren, ja.
Ja, also bei den großen Indizes ist es ja so, dass gerade China und Europa in den ersten Monaten dieses Jahres gut performt haben.
Ja.
Ja, jetzt die Performance wieder abgegeben haben, aber per Saldo year to date immer noch mit einem kleinen Minus dastehen. Ne? Die amerikanischen Indizes, die haben ja vorher schon so ein bisschen abgegeben. Da haben wir ja diesen Switch gesehen, raus aus Amerika, rein in Europa, rein in China, teilweise China-Tech. Da sieht es natürlich dann so aus, dass sie wirklich, 15-16% jetzt hinten liegen. Ne?
So, es kommt natürlich auch noch dieses 1-Billion-Euro-Paket aus Deutschland dazu. Ja. Das hat natürlich gerade hier in Deutschland Europa dann auch gestützt. Mhm. Aber zumindest die letzten Tage ist da so ein bisschen die Euphorie auch dann verloren gegangen.
Ja, ich glaube, genau, in den letzten Tagen sind wir, glaube ich, parallel über alle Märkte. Ja. Fast im Gleichschritt gefallen. Ne?
Eine Anlageklasse hat gut getan und das ist anders als jetzt beispielsweise 2022, wo alles gefallen ist. Das sind die Rentenmärkte, also die Anleihen, gerade Staatsanleihen. Ich nehme jetzt mal die deutschen Staatsanleihen, die ja schon als sicherer Hafen gelten. Da sieht man in den letzten Tagen sehr, sehr hohe Nachfrage. Die Kurse sind entsprechend gestiegen. Also da sieht man Diversifikation über die verschiedenen Anlageklassen, gerade auch die Beimischung von Anleihen, tut im Moment wieder sehr, sehr gut. Und das ist natürlich in Summe, wenn man sein Kapital dann breit gestreut hat, schon ein positiver Faktor in diesen insgesamt schwierigen Tagen. Aber es vermindert den Drawdown und tut natürlich dann gut in dem Moment. Mhm. Vielleicht ganz kurz noch zu den Kapitalmärkten. Öl ist auch deutlich unter Druck geraten. Also da sieht man schon diese Rezessionsangst, die jetzt der USA einfach auch da ist. Ein Fass kostet WTI, also die amerikanische Sorte, $60. Da sind wir also in den letzten 12 Monaten auch schon bei knapp $90 gewesen. Also von dem Stand auch minus 30% und gerade jüngst auch nochmal ein deutlicher Abwärtstrend zu sehen gewesen. Ja.
Wenn wir uns die Aktienmärkte anschauen, da hast du vorhin gesagt, dass es da schon unterschiedliche Bewegungen bei den unterschiedlichen Assets gibt, aber auch im Aktienbereich hat es ja deutlich unterschiedliche Entwicklungen gegeben. Es gab ja auch so ein paar Branchen, die sich so ein bisschen dem ganzen Thema entziehen konnten.
Ja.
Ich habe mal mir mal so die Telekoms angeschaut, auch eher so ein defensiver Sektor.
Ja.
Ich habe hier wen habe ich hier? Die Telekom Italia, Orange aus
Niederlande.
Franzosen, ne? KPN sind die Niederländer.
Jetzt stimmt, Entschuldigung.
Genau, Telekom, Freenet. Die liegen teilweise sogar noch im Plus mit 2,5%. Einige, dann haben wir hier die Deutsche Telekom, minus 7%, aber konnte sich doch vom Gesamtmarkt positiv abkoppeln, also dieser ganze Sektor.
Insgesamt sieht man, dass so diese defensiveren Branchen gefragt sind. Ich nehme mal eine Coca-Cola beispielsweise, die sich relativ gut dann geschlagen hat, teilweise wo die Märkte auch sehr stark unter Druck geraten sind, dann sogar im Plus gewesen sind. Also das sieht man gerade so diese defensiveren Bereiche, dann in dieser Phase jüngst gefragt gewesen.
Ja, genau, Amerika, ne? Hier Monster. Ja. Monster Beverage liegt immer noch 4% im Plus, Coca-Cola, ja. PepsiCo oder auch so Danone, Nestle, Unilever.
Ganz interessant, Monster ist Coca-Cola sogar einer der größten Anteilseigner.
Ja, okay. Ja,
haben die auch ihre Finger mit drin quasi.
Ja. Ja. Habe ich noch nicht getrunken, Monster, aber die jüngere Generation, die steht da drauf.
Gibt es, glaube ich, auch nur als halbe Liter, ist schon relativ viel dann immer. Ja, okay. Gut. Ja, das soweit mal zu den Kapitalmärkten. Was ist eigentlich genau passiert? Ja, André, so kleiner Blick in die Zukunft, Einwertung von uns. Wolltest du dazu mal ein, zwei Sätze sagen?
Ja, also wir sehen das Ganze schon auch sehr kritisch und skeptisch und auch ja, nehmen das wirklich ernst, was da passiert. Alles andere wäre, glaube ich, auch fahrlässig. Da ja. Die Politik von Donald Trump nicht ernst zu nehmen, aber Panik ist, glaube ich, da der falsche Ratgeber. Im Moment schaut man schon sehr stark auf das Thema Risiko, auf die Risiken, die sich damit auftun und das Thema Chancen, das ja, schlummert so ein bisschen im Hintergrund. Wenn man mal so auf diesen Fear Greed Index schaut, so das Thema Angst und Gier, da sind wir im Moment im extrem ängstlichen Bereich. Da ja, ist ganz viel Panik in den Märkten drin. So die Volatilität, der Volatilitätsindex VIX oder der VDAX in Deutschland, die sind schon auf extrem hohem Niveau und das zeigt einfach, dass die Unsicherheit, die politische Unsicherheit oder durch die politischen Aktivitäten getriebene Kapitalmarktunsicherheit schon extrem hoch ist.
Ja, Warren Buffett hat da mal passenden Spruch gebracht, der vielleicht gerade in die aktuelle Situation auch gut passt, gerade was so diese Angst angeht, nämlich sei gierig, wenn alle anderen ängstlich sind, bezogen auf Aktienkäufe, und sei ängstlich, wenn alle anderen gierig sind. Also dieses Thema antizyklisch handeln, du hast es richtig gesagt, man muss natürlich auf Sicht fahren jetzt erstmal und jetzt irgendwie überspitzt zu sagen, all in zu gehen, dafür ist es sicherlich zu früh und dazu ist die Lage auch zu unklar, aber insgesamt ist es ein guter Ratgeber, in dieser, wo die Angst so hoch ist, besonnen zu bleiben,
ja.
Eher zu kaufen als zu verkaufen.
Genau. Gierig werden, wenn die anderen ängstlich sind. Ne?
Genau, das ist ja. Es. Ja.
Wir haben es in der Vergangenheit häufiger schon mal gehabt, dass wenn es in der Bild-Zeitung steht, Crash, ne, dass das eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist. Ich kann mich noch an den August letzten Jahres erinnern. Da war es auch so, Börsen öffnen morgen nicht mehr, als wir diesen Japan-Crash hatten. Ja. Und am nächsten Tag ging es wieder hoch. Und ich glaube, wir hatten gestern auch eine ziemlich große Überschrift in der Bild-Zeitung, was dieses Thema betrifft.
Könnte wieder als Kontraindikator gewertet werden.
Kontraindikator, ja. Ja, aber es bleibt natürlich abzuwarten, wie auf politischer Seite auf das Thema Zölle reagiert wird.
Genau.
Ich glaube, das wird die nächsten Tage dann auch die Märkte weiter treffen und ist durchaus möglich, dass es da nochmal runtergeht, dass wir da auch nochmal weitere Rückschläge sehen. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen.
Volatilität wird uns mit Sicherheit erhalten bleiben, genau. Und diese beiden Wege, die sind es dann eben. Weitere Eskalation oder man einigt sich irgendwo und geht die Deals ein. Das gilt es zu beobachten. Ja. Davon hängt dann kurzfristig viel ab. Langfristig, glaube ich, kann man sagen, wenn man jetzt einen Anlagehorizont von 4, 5 Jahren oder länger hat, dann ist es wahrscheinlich im Moment ein ganz guter Zeitpunkt, auch mal erste Raten in den Markt hineinzugeben.
Ja, und also ich bin ja auch schon ein paar Tage dabei. Ne? Ja. Also ich habe schon so ein paar Krisen mitgemacht. Neue Marktkrise im Jahr 2000, 2008, Lehman Brothers.
9-11,
Griechenland, ja. Corona, Ukraine. Und ja. In jeder Krise fühlt sich das an, als wenn es nicht mehr weitergeht und die Angst riesig ist und man macht sich Sorgen. Und hinten raus ja, ist es dann doch eine kleinere oder größere Delle, aber die Kapitalmärkte können sich auf das neue Szenario einstellen. Und wenn man auf die Unternehmen schaut, haben wir, glaube ich, viele gute Unternehmen in Amerika, in Deutschland, die ja auch sehr wahrscheinlich weiterhin am Kapitalmarkt eine gute Rolle spielen werden und dann auch eine gute Performance in die Bücher reinspülen werden. Ne?
Genau so ist es. Und du sagtest es bringt ja auch immer Chancen mit sich. Und
ja.
Das ist das, was wir in der Vermögensverwaltung ja hier versuchen, dann eben auch umzusetzen. Also wir sind schon hingegangen in den letzten Wochen, haben die Kassenposition etwas hochgefahren, weil man gesehen hat, ja, die Bewertungen sind eben auch nicht mehr super günstig. Und Donald Trump bringt natürlich schon eine gewisse Unruhe oder Unsicherheit in den Markt auch rein. Haben ja, über die Positionierung im Gold dann das Portfolio etwas abgesichert, haben Absicherungsinstrumente mit hineingenommen, also kurz gesagt Strategien, die davon profitieren, wenn eine Volatilität auch mal anzieht. Und das sieht man eben im Moment, das tut dann eben sehr, sehr gut. Darüber hinaus die Rotation, was die Länder angeht, aus den USA etwas herausgegangen, etwas stärker nach Europa gegangen. Wir haben eben über die Pakete hier in Deutschland gesprochen. Value, also defensive Sektoren, sind jüngst etwas besser gelaufen als Technologie, auch da entsprechend positioniert. Natürlich hat man trotzdem oder sieht man, dass es im Moment Rücksetzer gibt dann im Portfolio, aber was gelingt es eben durch diese Umstrukturierung des Portfolios, diesen Rücksetzer eben schon deutlich zu minimieren. Und darum geht es dann ja eben, gerade auch über so einen Bereich der Anleihen, da negative Korrelationen zu schaffen.
Ja, und wenn das Thema Rezession wirklich zum Tragen kommt, dann dürfen wir sinkende Renditen sehen, sinkende Zinsen, was sich natürlich dann im Rentenportfolio auch sehr positiv widerspiegelt.
Aktuell,
ne?
Nach wie vor interessante Renditen, die man einloggen kann. Und gerade, genau, wie du sagst, die Zinsen am Markt dann fallen sollten, bekommt man zusätzlich zu den Coupons, die man sich aktuell einloggt, dann noch Kursgewinne bei den entsprechenden Laufzeiten. Aber auch da dafür gilt natürlich jetzt im Moment vielleicht eher etwas defensiver aufgestellt, aus unserer Sicht heraus auch. Aber mit Blick nach vorne natürlich zu antizipieren, wann ist der Zeitpunkt, vielleicht auch wieder etwas offensiver in die Märkte hineinzugehen. Aber dafür, du hast es auch gesagt, muss man jetzt gerade auf Sicht fahren. Erstmal diese positiven Signale, die dann irgendwann auch kommen werden, abwarten, um dann halt auch antizyklisch eine Aktienquote wieder etwas anzuheben. Aber dazu muss man wirklich die Märkte tagtäglich dann auch im Blick haben.
Ja, und ich glaube, wichtig ist auch wirklich die auch so die anderen Daten nicht zu vergessen. Wenn wir uns mal zurückerinnern, du hast das Infrastrukturpaket, das hier in Europa, in Deutschland an den Start gebracht wird, die Merz-Bazooka genannt, das Thema Rüstung, wo ja viel Geld in die Hand genommen wird. Wir haben in China eigentlich relativ positive Wirtschaftsdaten gesehen. Gut, die Immobilienkrise ist immer noch da, aber die Daten verbessern sich dort.
Den Blick weiten.
Genau, ja, ne? Nicht nur jetzt auf den Zollkonflikt, der schon im Moment alles beherrscht. Oder die Märkte beherrscht, aber darüber hinaus bieten sich auch weiterhin Chancen und die gilt es dann auch weiterhin zu sehen, ne? Nicht blind zu werden dort.
Genau das ist es und das ist auch im Endeffekt unsere Empfehlung natürlich an jeden einzelnen Kunden, an jeden einzelnen Zuhörer, Zuhörerin, im Moment keinesfalls in Panik zu geraten. Klar, es ist keine schöne Börsenphase, aber gerade in diesen Phasen, ich hatte gerade Warren Buffett zitiert, eher ruhig zu bleiben, besonnen zu agieren und diese Rücksetzer gegebenenfalls dann für sich sogar zu nutzen. Also ich sage mal, gerade wenn man jetzt sagt, man möchte noch Liquidität in den Markt hineingeben, vielleicht ist es dann jetzt ein guter Zeitpunkt, über eine erste Rate mal nachzudenken. Viele der Depots oder Vermögensverwaltungen bei uns laufen mit Sparplänen. Das ist gerade diese Rücksetzer für die Sparpläne eine unheimlich gute Situation, weil man dann für seine Sparrate einfach mehr Anteile erhält. Also unbedingt Sparpläne laufen lassen, wenn möglich von der Summe her sogar eher nochmal zu überlegen, ob man sie in einer solchen Phase nach oben setzt.
Genau. Mehr kaufen, wenn es günstig wird, ne?
Das genau. Wir gerade. Ja. Und da sieht man mal wieder, oder wir haben noch Zahlen mitgebracht, die einfach zeigen, langfristig investiert zu bleiben, ist einfach der Schlüssel zum Erfolg und nicht versuchen, rauszuspringen, wieder reinzugehen, weil man dann einfach sehr, sehr große Gefahr läuft, die besten Tage zu verpassen, weil du hast gerade die verschiedenen Krisen genannt, die wir in den letzten 20, 25 Jahren gehabt haben. Und da sieht man, die besten Börsentage liegen ja meist sehr, sehr nah an den schlechtesten Börsentagen. Und wenn man jetzt, ich sag mal, in Panik irgendwo rausgeht, läuft man schon Gefahr, diese besten Tage dann eben zu verpassen. Und dazu haben wir auch nochmal ganz interessante Zahlen mitgebracht, was den S&P 500 angeht. Da haben wir eine Grafik, die einfach mal zeigt, wenn man von Juli 2004 bis Juli 2024, also 20 Jahre investiert gewesen wäre im S&P 500, hätte man eine Jahresrendite erzielt von 10,5%, wenn man einfach immer voll investiert gewesen
wäre. Mit allen Schwankungen.
Mit allen Schwankungen, die dann so da sind. Ja. Also 20 Jahre mal vielleicht 250 Börsentage pro Jahr, 4.000, 5.000 Tage. Wenn man jetzt von diesen vielen tausend Börsentagen die 10 besten vermisst oder verpasst, weil man nicht im Markt investiert ist, die 10 besten, dann sinkt die Rendite von 10,5% auf, André, schätz mal.
Kann ja nicht so viel sein, oder? Ja. Weiß ich nicht. 8?
Ja, gut geschätzt. Aber ist sogar noch etwas niedriger. 6,2%.
Okay.
Wenn man die 20 besten Tage verpasst, sinkt die Rendite schon von maximal 10,5% auf 3,6%. Und bei den besten 30 Tagen sinkt die Rendite schon auf 1,4%. Daran sieht man, wie wichtig einfach diese besten Börsentage dann auch eben sind. Also spricht nochmal dafür, gerade in der aktuellen Phase eben auch ruhig zu bleiben und eher nochmal die Chancen dann zu sehen.
Ich hatte noch eine andere Statistik, also die hatte ich noch nicht gesehen. Da ging es darum, wir hatten jetzt ja wirklich zwei rabenschwarze Tage hintereinander. Also in der Vergangenheit ist der US-Markt, ich glaube, an drei Phasen so stark unter Druck gekommen. Also über 10% gecrashed an zwei Tagen seit 1950. Das war 1987 einmal, minus 25%. Mhm. Das war im November 2008 bei Lehman Brothers. Da ging es minus 12% runter und in Covid, Corona minus 14%. Und interessant ist, wie dann die Returns, also die Märkte in den darauffolgenden 12 Monaten performt haben. Ne? 87 war es ein Plus von 24% nur, nach Lehman Brothers war es ein Plus von 45% und nach Covid gute 60%. Ne?
Also interessante Zahlen.
Ja. Ja. Mhm. Also da jetzt rausgehen aus den Märkten kann vielleicht ja für den Kopf für den Moment ganz gut sein, aber fürs Portemonnaie
langfristig wahrscheinlich der falsche Ratgeber.
Ja, ja, ja. Genau.
Ja.
Ja, und da ist auch alles noch möglich. Ne? Der Druck auch auf Donald Trump, der nimmt zu.
Stimmt, ja. Man sieht es aus dem eigenen Lager der Republikaner. Auch so die Leute, die ihn im Wahlkampf dann finanziell unterstützt haben, da mehren sich die Stimmen, die sehr, sehr kritisch sehen, weil die natürlich auch tagtäglich im Moment richtig viel an Kapital verlieren.
Genau. Und sowieso das Thema Altersvorsorge ist in den Vereinigten Staaten schon sehr stark auf das Thema Aktien ausgerichtet. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da bestimmt noch weiterer Protest folgt.
Der Druck nimmt zu, man sieht es am Wochenende auch. Also, ja, wie soll man sagen, erste kleine Demonstration noch, wobei, hat auch gehört, übers Land verteilt, müssen es schon mehrere Millionen gewesen sein, aber die Berichte gehen da auseinander. Aber insgesamt sieht man zumindest mal, dass sich etwas Widerstand ergibt. Das hatte man ja das Gefühl, das war die letzten Wochen und Monate, haben ja alles stillgehalten
vor Donald Trump. Und sein politischer Zwillingsbruder Elon Musk, der entfernt sich ja auch so ein bisschen. Ja. Ne? Er sieht das ganze Zollthema auch sehr kritisch.
Ja.
Auch da scheinen sie nicht mehr unbedingt im Gleichschritt zu laufen. Ne? JP Morgan-Chef Jamie Dimon, der hat sich dort im Brief an seine Aktionäre sehr kritisch geäußert. Also auch von prominenter Seite nimmt der Druck dort zu. Ne? Auch wenn Trump immer noch sagt, ne, ihr braucht Weitsicht, wartet mal ab, das führt euch zum Ziel, aber ob er das durchhält.
Mal sehen, wie er reagiert in den nächsten Tagen. Am Wochenende ist er erstmal zum Golfen gefahren. Ist auch immer ein Signal, wo man denkt, löst dann doch Kopfschütteln aus. Aber ja, wir wiederholen uns. Es ist eine super dynamische Situation auf jeden Fall. Wir haben das mit dem Blick und werden natürlich in der nächsten Woche dann auch wieder darüber berichten. Aber André, du hast etwas gesagt, das ist klug und das ist auch richtig. Weitsicht oder auch den Blick zu weiten insgesamt. Deswegen auch in der nächsten Woche noch andere Termine, die ja da sind. Deswegen würde ich vorschlagen, nachdem wir jetzt über sehr, sehr intensiv über die aktuelle Situation gesprochen haben, lass uns nochmal darauf blicken, welche Termine sind eigentlich noch, um dann für heute, glaube ich, auch zu schließen.
Genau. Also in der kommenden Woche haben wir noch gar nicht so ganz viel an Terminen. Wir haben Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten, die gemeldet werden. In Deutschland werden Verbraucherpreise gemeldet. Interessant wird es am Freitag nochmal Verbrauchervertrauen Uni Michigan. Mhm. Ob wir da schon die ersten
Bremsspuren sehen. Wäre überraschend, wenn nicht.
Genau, am Freitag startet auch die Berichtssaison. Die US-Banken starten. JP Morgan wird am Freitag berichten und dann geht so die Berichtssaison wirklich dann in Gänze los.
Das wird unheimlich interessant werden, weil an und für sich müsste es den Unternehmen ja super schwer fallen, einen Ausblick konkret geben zu können.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die bisherigen Zahlen gar nicht so marktentscheidend sind, sondern wirklich der Blick nach vorn und da ist mal abzuwarten, ob das wirklich
die Glaskugel auch für die Unternehmen.
Ja, absolut. Genau. Und dann in der folgenden Woche nähern wir uns ja schon wieder dem nächsten Zinsentscheid der EZB am 17.
Ja. Stimmt.
Ja, es bleibt also spannend. Also auch in den nächsten Tagen, Wochen wieder einiges geboten. Ich hoffe auch neben dem Zollkonflikt noch andere Themen, konjunkturelle Themen, Unternehmensthemen, ja, die wieder im Fokus stehen werden.
Können wir hoffentlich nächste, übernächste Woche auch wieder positivere Nachrichten mitbringen. Ja. Ja. Trotzdem hoffen wir Ihnen, dass Ihnen dieses Jahr heute etwas andere Format gefallen hat in Aktualität der aktuellen Ereignisse. Und freuen uns natürlich über Ihr Feedback unter podcast@forprivatebanking.de. Ansonsten,
ja. Genau, tun Sie uns Gefallen, bleiben Sie positiv, genau, bleiben Sie optimistisch.
Gute Woche und dann hören wir uns kommende Woche.
Genau, alles Gute. Alles gut. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.